Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Apostel Petrus ruft uns zu heute: Ihr seid wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Hoffnung ist der Treibstoff des Lebens. Ohne Hoffnung kann man gar nichts anfangen. Wenn man eine Sprache lernt, dann hofft man, dass man mit den Menschen in dem fremden Land reden kann. Hoffnung ist dabei, wenn wir eine Ausbildung beginnen, weil wir erwarten, dass wir einen guten Beruf haben. Gestern das Paar, das ich getraut habe, mit ihrer Ehe verbindet sich die Hoffnung auf ein glückliches Zusammenleben, auf Kinder vielleicht sogar. Und auch mit unseren neu eingeschulten Kindern verbinden sich ganz großartige Hoffnungen, vor denen ich euch herzlich wünsche, uns allen, dass sie in Erfüllung gehen. Nichts kann man ohne Hoffnung wagen, ohne Optimismus, ohne Mut zum Leben. Eine erste Frage ist ja, wenn ich heute mit euch über Hoffnung nachdenken möchte: Wie steht Gott zu diesen weltlichen Hoffnungen auf Gesundheit, auf gelingendes Leben? Und schon im größten Teil der Bibel, im Alten Testament, erfahren wir, dass Gott seinen Segen ausbreitet über die, die ihn suchen, die nach ihm fragen. Man nennt das in der Theologie auch den Tun-Ergehens-Zusammenhang. Wer Gott sucht, wer seine Gebote hält, dem lässt er das Leben gelingen. Dem erfüllt er die Hoffnung, den belohnt er mit gutem Leben. Es gibt viele Beispiele dafür: Hiob in den ersten Jahren seines Lebens, Josef oder Salomo. Und auch in den Psalmen und Sprüchen hören wir sowas immer wieder. Da heißt es: Halte dich recht und bleibe fromm, denn einem solchen Menschen wird es zuletzt gut gehen. Also halt an Gott fest und es wird sich lohnen, Gott wird deine Hoffnungen erfüllen. Psalm 37, Vers 37. Oder Sprüche 16, Vers 7: Wenn eines Menschen Wege dem Herrn wohl gefallen, also wenn er tut, was Gott gefällt, dann lässt er selbst seine Feinde mit ihm Frieden schließen. Dann wird sein Leben von Frieden erfüllt sein. Wer Gott sucht und seine Gebote hält, dem erfüllt Gott auch die irdischen Wünsche und Hoffnungen. Das ist immer wieder so, auch in der Lebenserfahrung. Und wir finden in der Bibel nirgendwo eine Abwertung des körperlichen, zeitlichen Lebens. Im Gegenteil. Ich habe auf der Zeltstadt auf dem Büchertisch geschmökert und da fiel mir ein Buch in die Hände, eine sehr wörtliche Auslegung des Hohen Liedes der Liebe im Alten Testament. Und da sind mir fast die Ohren rot geworden. Was für ein sehr erotisches und feinfühliges Buch das ist, wie Gott da die menschliche Erotik und die menschliche Liebe würdigt in diesem Buch. Wahnsinn. Auch im Neuen Testament lässt Gott diese Zusage aufrecht stehen und in Kraft. Auch da heißt es im 1. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 10: Tue das Gute, dann wirst du lange leben und gute Tage haben. Also, das ist dieses Tun und Ergehen. Suche Gott, bleib dran an ihm, halte seine Gebote und dann werden sich deine irdischen Hoffnungen erfüllen. Aber es gibt schon auch im Alten Testament eine Einschränkung dieser Gleichung. Sei fromm, sei ein ehrlicher Mensch, sei ein guter Mensch, dann geht es dir gut. Es gibt eine Einschränkung, die ist zwar nicht so radikal wie bei den Prinzen, du musst ein Schwein sein in dieser Welt, sondern etwas weniger drastisch formuliert, aber es ist doch auch so, dass es verstörende Gegenbeispiele gibt. Zum Beispiel im Psalm 73 herrscht eine große Empörung darüber, jemand beschwert sich massiv bei Gott, dass es augenscheinlich ausgerechnet den bösen Menschen so unverschämt gut geht. Sie werden glücklich und reich und haben keine Sorgen. Sie werden nicht geplagt wie andere Leute. Vers 12. Es gibt noch eine Auflösung, aber die verrate ich mal nicht. Psalm 73. Ein anderes Beispiel ist Jeremia. Er muss unendlich leiden, gerade und obwohl er von Gott geliebt und berufen ist. Schließlich sagt er zu Gott: Warum tust du mir das an? Ich will nicht mehr in deinem Dienst stehen. Jeremia 21. Manchmal platzen unsere zeitlichen Hoffnungen, obwohl wir alles richtig gemacht haben. Da hat sich eine Frau gesund ernährt über Jahrzehnte und trotzdem bekommt sie Krebs. Da ist er der beste Ehemann der Welt, verständnisvoll, aufmerksam, liebevoll zu seiner Frau und seinen Kindern. Und trotzdem verlässt sie ihn nach vielen Jahren Ehe, weil sie sich in einen anderen verliebt hat. Da hat dieses Kind eine gute Erziehung gekriegt, es wurde mit in die Gemeinde genommen, es hat was von Gott gehört, es bekam Zuwendung, Aufmerksamkeit. Trotzdem nimmt er plötzlich Drogen, schmeißt seine Lehre hin. Wie ist das möglich? Sowas passiert doch bei uns. Das ist verstörend. Haben wir nicht einen Glücksanspruch, wenn wir Gott ehren und seine Gebote halten? Wir denken insgeheim, ich jedenfalls ertappe mich immer wieder dabei, wenn ich Gott ehre, muss doch immer alles gut klappen, oder? Das ist er uns doch schuldig, oder? Tatsächlich ist es so, dass unsere Hoffnungen manchmal auch sterben. Der Segen, den Gott uns schenkt, steht im Zeichen des Kreuzes, so wie die Geste am Ende des Gottesdienstes bei dem Segen, das Kreuzeszeichen steht darüber. Es sind zwei verschiedene Wahrheiten, die sich eigentlich ausschließen müssten, aber die trotzdem beide wahr sind an verschiedenen Stellen im Leben. Die erste Seite der Paradoxie, sagt man dazu, die erste Wahrheit ist, wer Jesus folgt, dem lässt Gott seine Hoffnungen in Erfüllung gehen. Dem geht es gut. Im Psalm 1 heißt es, dem, der sich von den Spöttern fernhält, der Gottes Wort studiert, dem gerät es wohl, Gott lässt es ihm gut gelingen. Und wirklich, oft ist es so. Aber dann gibt es die andere Seite, die andere Wahrheit, die darin besteht, dass wir dem Gekreuzigten folgen, der uns gesagt hat, wir werden genauso leiden wie er. An Krankheit, an schwierigen Beziehungen, an Verachtung. Haben sie mich verfolgt, werden sie euch auch verfolgen. Meistens kommt im Leben eines Christen, in eurem, in meinem Leben, beides vor. Früher oder später kommt beides vor. Leider ist es auch manchmal, wie ich finde, ziemlich unfair verteilt. Das können wir auch Gott klagen. Es gibt Christen, besonders jetzt im Nahen Osten, die haben 90% Leiden in ihrem Leben und zerplatzte Hoffnungen. Und dann gibt es andere Glückliche unter uns, Gott sei Dank, die haben 90% erfüllte Hoffnungen, Gesundheit, Kinder, Wohlstand, alles da. Die Herausforderung ist, beides aus Gottes Hand zu nehmen, ohne an ihm irre zu werden, ohne an seiner Liebe zu zweifeln. So wie Hiob es tut, der gesagt hat, haben wir das Gute aus Gottes Hand empfangen, sollten wir dann nicht auch das Schlechte von ihm annehmen? Hiob bleibt auch im Leiden an Gott dran. Er wundert sich nicht. Er meint nicht, Anspruch auf Glück zu haben. Das wird uns umso mehr gelingen, wenn wir die andere große Hoffnung im Herzen tragen, die Hoffnung, die die Welt nicht kennt, die alle menschlichen Hoffnungen überschreitet. Gott sagt uns nämlich Dinge zu, von denen wir nicht zu träumen gewagt hätten. Wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Christi von den Toten, auferstanden von den Toten. Das ist eine Initialzündung, ein Urknall, so wie der Startschuss im Autorennen, wo die rasenden Rennwagen niemand mehr aufhalten kann. Eine Kettenreaktion. Jesus ist lebendig. Er ist der Durchbruch, der erste von den Kindern Gottes. Der Tod ist besiegt. Also ist es unmöglich, dass seine Leute, die zu ihm gehören, nochmal tot sein können. Weil wir in Christus sind, rufen wir, ich werde nicht sterben, sondern leben. Das Sterben ist für uns der Eingang in das Leben. Sterben ist kein Verlust mehr, sondern ein Gewinn. Wie es im Philipperbrief im 1. Kapitel heißt, Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Der Gewinn besteht darin, dass ich ewiges Leben erfahre. Ewiges Leben, das ist nicht nur eine Verlängerung unseres Ist-Zustandes, sondern eine neue Qualität von Leben, die Gott ursprünglich für uns vorbereitet hat. Es gibt einige Schlaglichter, es ist nicht komplett beschrieben, worin das besteht. Aber die Bibel sagt uns im 1. Korintherbrief, wir werden einen verwandelten Leib haben. Alles, was jetzt an Krankheit, an Behinderung, an Narben an uns klebt, das wird heil werden. Gott wird es einmal heilen. Er sagt uns zu, wir werden Jesus erkennen. Wir werden ihn selber live erleben. Da freue ich mich wahnsinnig drauf. So wie er uns jetzt schon kennt, werden wir ihn kennenlernen. Das hat Kierkegaard am meisten gefreut, deshalb hat er es auf seinen Grabstein schreiben lassen. Da werde ich ewig, ewiglich mit meinem Jesus sprechen. Ewiges Leben bedeutet, es wird alle unsere Traurigkeit in Freude verwandelt werden. Jesus hat es selbst versprochen, eure Traurigkeit wird in Freude verwandelt werden. Und wir werden begeisternd vor dem Lob, vor dem Thron Gottes ihn anbeten und loben, und 3 oder 4 Lobpreislieder werden uns nicht genug sein. Wir werden in ihm unser Glück haben, unsere Freude. Wir werden ihm auch nichts mehr fragen und ihm nichts mehr vorwerfen, sondern die Menschheitsrätsel sind gelöst. Was uns jetzt absurd, sinnlos, unfair und gemein erscheint, bekommt einen Sinn. Und das Volk Gottes aller Zeiten wird vereint sein. Mit Abraham, Isaak und Jakob werden wir an einem Tisch sitzen, hat Jesus uns versprochen. Und das Schöne ist, Jesus sagt nicht, das ist alles Zukunftsmusik, jetzt ist alles dunkel und dann wird alles hell, sondern er sagt, es ist schon vermischt. Das Licht leuchtet jetzt schon mitten in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Sie kann es nicht auslöschen. Mitten in dieser bösen Welt fängt das Neue schon an. Nämlich in der Gemeinde des auferstandenen Jesus. Wo Menschen von Gottes Geist regiert werden, da fängt das Reich Gottes jetzt schon an. Gemeinde ist das bruchstückhafte Reich Gottes. Schon jetzt in dieser Zeit. Deshalb hat Bill Heibels immer wieder gesagt, die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Die Gemeinde, die Ortsgemeinde, ist die Hoffnung der Welt, egal wo sie sich versammelt, im Irak, in Jena, anderswo auf der Erde. Die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt, weil da das Hoffnungslicht der Auferstehung schon leuchtet, weil da das ewige Leben schon beginnt. Weil wir solche großen Zusagen von Gott haben, fassen wir als Christen immer wieder Mut, auch für unsere Gegenwart. Der Heilige Geist macht uns zu Hoffnungsträgern. Es gibt so ein christliches T-Shirt, finde ich eigentlich genial. Das kann man kaufen. Entschuldigung, Schleichwerbung. C-Shirts heißt es. Hoffnungsträger steht da groß drauf. Am liebsten hätte ich euch allen eins mitgebracht. Hoffnungsträger. Gott macht uns zu Hoffnungsträgern. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Nicht vom Terror, nicht von der Migrationskrise, nicht von demografischer Katastrophe. Wir sind Hoffnungsträger. Martin Luther King lebte in düsteren, rassistischen Verhältnissen. Auch seine persönliche Situation war nicht sehr rosig. Es gab familiäre Probleme, es gab Morddrohungen. Menschlich gesehen war er in einer verzweifelten Lage. Und trotzdem gab ihm der Heilige Geist eine riesige Hoffnung ins Herz, die in seiner letzten Rede aufleuchtet. Er sagt, wie jeder andere Mensch würde ich gern lange leben. Langes Leben hat seinen Wert, aber darum sorge ich mich nicht. Ich möchte Gottes Willen tun. Er hat mir erlaubt, auf den Berg zu steigen und ich habe hinübergesehen und ich habe das gelobte Land gesehen. Vielleicht gelange ich nicht mit euch dorthin, aber ihr sollt wissen, dass wir, dass sein Volk in das gelobte Land gelangen wird. Und deshalb bin ich glücklich. Ich mache mir keine Sorgen mehr, ich fürchte niemand. Meine Augen haben die Herrlichkeit des kommenden Herrn gesehen. Amen. Der Friede Gottes, der größer ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.